18 Uhr ist die Leitstelle
gerade. Herzlich willkommen zum Podcast Laberfeuer der Feuerwehr Gera.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wo sind wir denn hier? Oder wie sieht's denn hier aus? Erklär mal, Göran.
Also irgendwie in einer leeren Lagerhalle gefühlt, aber mit Schienen. Also weiß nicht.
Teure Lagerhalle.
Ja, weiß ich nicht, was die gekostet hat. Auf alle Fälle hat die ein riesiges Rolltor. Und wir sind nicht mehr in Thüringen. Wir sind tatsächlich mal in ein anderes Land gereist.
No.
No, genau. Ins schöne Sachsenland. Wir sind heute hier in Zwickau. Da, wo der Trabant gebaut worden ist.
Genau.
Ja. Aber wir sind nicht in der Werkhalle vom Trabant 601 Deluxe, sondern wir sind heute in einer ganz besonderen Station. Und hier draußen steht ein großes gelbes Gerät.
Geil.
Ziemlich geil. Ich hatte gerade schon gesagt, 31 Jahre Feuerwehr und immer wenn dieses geile gelbe Gerät kommt, das gibt es auch in Rot, bubbert das Herz ein bisschen mehr und man hat so ein bisschen feuchte Augen und freut sich ganz derbe. Auch wenn es manchmal schlimm ist, aber irgendwie ist es immer was Beeindruckendes, wenn das Ding kommt.
Wir verraten jetzt noch nicht ganz genau, wo wir sind. Doch, wir verraten es.
Ja.
Wir sind hier bei der ADAC Luftrettung bei dem Christoph 46, der hier am Klinikum in Zwickau steht.
Am Heinrich-Braun-Klinikum.
Und wir haben hier eine sehr sympathische Person gegenüber sitzen. Ich denke, der hat auch richtig Ahnung in der Luft. Und wir starten direkt mal einfach mit einer Schnellfragerunde, wie wir es immer machen.
Im Einsatz mit
Tagflug oder Nachtflug?
Tagflug.
Stadt- oder Landrettung?
Landrettung.
Steak oder Salat?
Steak.
Pilot oder Notarzt?
Pilot.
Kaffee oder Energydrink?
Kaffee.
Sommer oder Winter?
Beides.
Funk oder Handy?
Handy.
Hubschrauber oder Feuerwehrfahrzeug?
Ganz klar der Hubschrauber.
Oh. Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Adrenalin oder Routine?
Adrenalin.
Lieber fliegen können oder unsichtbar sein?
Lieber fliegen können.
Ja, das passt doch. Grüß dich, Daniel.
Hallo.
Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du hier?
Ja, grüßt euch. Ich bin der Daniel, wie man hört, aus Sachsen. Na? Ich muss Klick auf sagen.
Klick auf,
ihr lieben Leute.
Na? Genau, ich habe in Schlema gelernt, ich weiß, was
wunderbar, das ist. Wunderbar, da weißt du ja. Auch schon Erzgebirge fast, nicht Zwickauerland. Ja, ich bin der Daniel, ich bin hier der leitende TC Hems und Notfallsanitäter. Na? Bin quasi seit 2019 hier in Zwickau. Vorher war es ja der Deutschen Luftrettung quasi betrieben, der Standort. Seitdem ist der ADAC hier und ich durfte am Ende 2019 dann hierher kommen und der leitende Notfallsanitäter werden. Ja, und bin quasi jetzt hier verantwortlich für die Dienstpläne der Notfallsanitäter, für den täglichen Ablauf und Materialbewirtschaftung etc.
Ja. Du machst aber auch selber mit. Also du bist nicht nur Büromädel hier, sondern du steigst auch in den Hubschrauber mit ein und fliegst Einsätze.
Genau, das andere ist Beiwerk. Also ich fliege, also der Hauptjob ist schon das Fliegen. Okay. Ne? Wir haben unseren Dienstplan aufgeteilt durch drei. Das passt alles drum und dran. Aber das andere ist eben nebenbei noch quasi, was so anfällt an der Station momentan.
Und du hast gesagt, du bist ein TC Hams.
Ja.
Was ist das?
Jetzt wird es schwierig, ohne zu stottern. Das ist quasi der Ausdruck Technical Crew Member Helicopter Emergency Medical Service. So heißt es ausgesprochen. Das ist quasi ein Crewmitglied, was quasi im Flugbetrieb mit tätig wird, aber auch in der Medizin. Na?
Also bist ein Notfallsanitäter praktisch mit Sonderqualifikation Luftrettung,
ja, so zusammengefasst. Nein, Notfallsanitäter sind auch alle Krankenpfleger und auch Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin plus noch mit einer Luftfahrtausbildung. Ne?
Okay.
Und jetzt sind wir noch TC NVIS, Night Vision Imaging Systems, also sind auch quasi berechtigt, noch Nachtflug zu machen, ne? Ausgebildet an der Brille.
Wow. Okay, also habt ihr Nachtsichtbrillen dann im Hubschrauber,
ja,
und du hast die dann auch auf, weil du ja vorne praktisch auf dem Beifahrersitz sitzt.
Genau, ne? Vorne links, wie gesagt, der Pilot und dann der TC NVIS sitzen, müssen zwingend vorne sitzen, haben dann quasi ihre Restlichtverstärker am Helm. Und der Arzt muss dann hinten alleine arbeiten.
Blindes Vertrauen dann haben.
Genau.
Okay.
Haben sie.
Aber was, du bist dann der Navigator vorne und machst alles rundherum? Oder wie kann man sich das vorstellen? So?
Also ich habe mehrere Jobs, gerade im Flugbetrieb. Also erstmal den Outside-Check, das ist quasi, bevor wir starten oder auch landen, wie auch immer, zu schauen, ist an dem Hubschrauber irgendwo noch was offen? Sind alle Kabel weg? Sind irgendwelche Fremdkörper noch auf den Kufen? Das darf nicht sein. Dann kriegt der Pilot ganz klar den Befehl oder die Ansage, Outside-Check completed. Das heißt, außen ist alles schick. Drinnen ist mein Job in der Regel Navigation, also alles eingeben quasi für unser Euronav, so nennt sich das Navigationssystem, Funk und die linke Seite. Bleibt das schon mal gesehen, wenn der Hubschrauber landet, geht links meist die Tür auf, na? Weil der Pilot sieht ja nur die rechte Seite. Ich spreche ihn dann ein und sage links keine Kabel, keine Stangen, keine Leute, wie auch immer. Und bin quasi sein Auge auf der linken Seite. Das ist, ja.
Und habt ihr da eine Rückfahrkamera? Weil hinten ist ja auch ein ganz schön langer Arsch hinten dran, dieser Heckrotor.
Also wir haben das Glück, eine neue Maschine haben zu dürfen. Ne? Die P3H von Airbus hat jetzt zwei Kameras hinten drin. Einmal vom Heck quasi unter den Rumpf und einmal hinten unter das Heck. Na, das ist halt. Aber trotzdem, links davon sieht man es nicht. Deswegen gucken wir immer raus und machen die Sicherung.
Krass.
Das ist geil. Ja. Wir sind ja nur vorhin angekommen, wollten hier schön aufbauen oder haben angefangen aufzubauen. Und dann, zack, ging Alarm. Ihr musstet los. Was passiert denn so in so einem Fall? Also müsst ihr hier noch irgendwie erstmal das Wetter angucken? Müsst ihr gucken, hier Finger im Mund und in die Luft, wie ist der Wind? Was müsst ihr hier alles checken, bevor es überhaupt dann losgehen kann?
In der Regel läuft es so ab, dass wir früh am Morgen ein Morgenbriefing machen. Wir treffen uns 6.30 Uhr, machen einen Vorflug, der Pilot macht seine Maschine, wir machen unsere Medizingeräte fertig. Dann checkt der Pilot das Wetter. Na, wir haben spezielle Apps auf unserem Einsatzmonitor. Und dann machen wir ein Briefing, da ist der Arzt dann, der Pilot und der TC Hems im Büro. Und da wird gesagt, gibt es irgendwelche Hindernisse im Umfeld, irgendwelchen Drohnenbetrieb, irgendwelche Einschränkungen und wie das Wetter wird. Na? Wenn man jetzt natürlich in den Nachtflug reingehen sollte, dann macht man extra noch einen Wettercheck, weil die Nacht minimal sind anders als am Tag. Aber meist gibt es ein Morgenbriefing, da wissen wir, okay, grob, es geht los. Und dann können wir auch jeden Einsatz sofort bedienen, weil das Ziel ist, in 2 Minuten in der Luft zu sein, nach Melder, Eingang.
Krass, und ihr seid ja dann wahrscheinlich sehr schnell auch am Einsatzort. Jetzt hast du gerade was angesprochen, Drohnenbetrieb. Mhm. Habt ihr immer Vorfahrt als Rettung in der Luft? Also klar, vor Drohnen ja, aber was sind denn so Gefahren, die in der Luft lauern? Ich halte jetzt jeder irgendwie so eine private Drohne und fliegt irgendwo rum.
Ja.
Gibt es da immer mal so Gefahrensituationen?
Also die Drohnenführer haben ja Regularien und Auflagen. Ich glaube, bis 150 Meter höher dürfen sie nicht.
120.
120, Entschuldigung. Ja, ich bin kein Drohnen, deswegen danke für die Korrektur. Ja. Hier, das gilt ja als Flugplatz. Ja, da darf eh keiner Drohnen Klinikum steigen lassen und Klinikum genau. Auch. Ne? Und wenn, dann nur mit Anmeldung, dass wir quasi ein sogenanntes NOTAM haben. NOTAM heißt Notice to Airmen. Das sehen wir dann früh, ist ganz normal, ist irgendwo, macht die Polizei irgendeine Aufnahme, wie auch immer. Und dann müssen wir natürlich dementsprechend darauf achten. Aber wenn wir zu einem Einsatz fliegen, haben wir immer Vorrang. Na, wir haben auch nicht weit von hier den Flugplatz Zwickau mit sehr viel Segelflugbetrieb. Aber auch da haben wir Vorrang, wenn wir zum Einsatz fliegen. Wenn wir zurückkommen, natürlich ohne Patient, dann nicht. Aber mit Patient ist natürlich immer das Patientenwohl an erster Stelle. Und das wissen auch die Flugplatzbetreiber und alles. Und da haben wir Vorrang.
Gab es schon mal so kritische Situationen mit Drohnen? Wurde ihr da schon mal betroffen irgendwie? Weil man hört ja überall in Deutschland immer, Drohne hat Flugplatz lahmgelegt. Wie ist denn sowas bei euch?
Also Drohne nicht. Aber die sächsische Drohne ist hier der Vogel. Ne? Also wir haben immer mal wieder einen Vogelschlag. Das klingt immer ganz wild. Ist auch wirklich nicht ganz ohne. Gerade jetzt im Frühling, im Herbst sind viele, viele Vögel in der Luft. Ne? Und die kann man, wir fliegen ja im Sichtflug und die kann man nicht immer verhindern. Also ausweichen ist schwierig. Ne? Man versucht es ganz einfach. Mit Patient ist es noch schwieriger. Du kannst ja dann nicht das Ruder rum. Ne? Und dann kommt es schon mal vor, dass ein Vogel gegen die Scheibe knallt oder oben in die Triebwerke rein. Das heißt für uns eine Sicherheitslandung, ein bisschen runter.
So, sofort?
Ja. Und die Technik muss es wieder freigeben. Die müssen prüfen, ob irgendwelche Schäden sind. Da kommt dann die Technik angefahren, macht eine Sichtprüfung und gibt uns den Hubschrauber frei. Erst dann dürfen wir wieder losfliegen.
Ja. Und ich habe das letzte Mal gehört, ihr müsst auch da immer einen Helm und dieses Visier zu haben, genau. Falls da der Vogel da durchscheppert, dass ihr dann praktisch nicht verletzt werdet.
Genau, Helm müssen wir eh tragen wegen der Intercom, wegen der Funkverbindung, weil es sehr laut ist im Hubschrauber. Und die Vorschriften sind Visier immer unten. Jetzt egal, ob Sonnenvisier oder Klarvisier, weil wenn so ein Vogel durch die Scheibe geht, haben wir schon ein paar Mal gesehen, ist quasi schöne Gefahr. Ist wie ein Geschoss. Ne?
Ich hatte das immer gedacht, das ist cool, aber tatsächlich ist es ein Arbeitsschutz.
Ist ein Arbeitsschutz. Ja. Aber cool ist es auch. Aber cool kommt es auch. Ne? Also ist schon cool. Ne? Oder mit dem Augenringe vom Vorabend, das sieht man es wenigstens nicht. Ne? Oder rote Augen von der Allergie.
Ne? Und dann habe ich, wo ich mal mitgeflogen bin, auch gelernt, dass praktisch die Entscheidung fällt, ob geflogen wird oder nicht, wenn alle drei zustimmen. Wenn einer irgendwie Bauchweh hat und sagt, das ist mir jetzt zu windig, zu regnerisch, zu stürmisch, dass dann auch gesagt wird, okay, dann vertrauen wir dem Gefühl. Ist das immer so oder war das da an dem Tag nur so die Crew, die da war?
Also sagen wir, die Vorherrschaft, also die Hauptverantwortung hat immer der Pilot.
Na,
dass der am Ende entscheidet, ja oder nein. Aber natürlich, wenn einer von den dreien sagt, ich habe ja ein komisches Gefühl oder es ist mir zu heiß, dann wird das natürlich angenommen, wird kurz besprochen und dann wird es auch abgebrochen. Okay. Ja. Natürlich darf es nicht die Regel sein, wir haben einen Auftrag natürlich. Mhm. Und wer jetzt Wind nicht verträgt oder wie auch immer, dann muss man schauen. Aber es gibt ja Regularien auch von den Sichten her. Und wenn die natürlich unterschritten sind, dann fliegt man nicht. Das ist ganz klar vorgegeben und da gibt es auch kein Wenn und kein Aber. Ne?
Ja, sag doch mal, wann fliegt ihr generell so? Also erstmal, wann werdet ihr, also warum gibt's euch, wann werdet ihr angefordert, in welchen Situationen? Ihr seid ja die Schnellen von oben.
Ja.
Und was hindert euch am Fliegen? Ist es der Wind, ist es der Regen, ist es die Nacht? Wie sieht es da aus?
Also angefordert erstmal, die erste Frage wäre von der Leitstelle. Ne? Ganz normal, Notruf geht ein, der Leitstellendisponent hat ein Abfragesystem und da wird dann in der Regel ein Rettungsmittel vorgeschlagen. Und wenn es natürlich dementsprechend ein Einsatzbild gibt, wo ein Hubschrauber vonnöten wäre, wird der Hubschrauber vorgeschlagen und wir werden ausgelöst.
Beispiel?
Ich sage mal, viele Kindertrauma. Also Kindereinsätze, Reanimation, schwere Verkehrsunfälle. Was wir hier ganz oft haben, sind Verbrennungen, ab einem gewissen Grad, ne, weil wir haben ja weit und breit kein Verbrennungszentrum, weil da geht es um Zeit, um die Leute schnellstmöglich in ein Verbrennungszentrum zu kriegen. Da haben wir Dresden, Halle und Leipzig zum Beispiel, da haben wir natürlich absolut das Monopol aufgrund der Schnelligkeit. Das sind so die Einsätze, Schlaganfälle, schwere Herzinfarkte, gerade in den ländlichen Regionen, wo keine Herzkatheter verfügbar sind, dann holt uns der Notarzt bodengebunden nach, um den Patienten schnellstmöglich quasi vom Einsatzort in den Herzkatheter zu kriegen, wo wirklich Zeit eine Rolle spielt. Ja. Aber die Entscheidung trifft in der Regel als allererstes immer der Leitstellendisponent. Ja. Der löst uns aus und wenn der das möchte, dann fliegen wir auch los. Ja.
Und der sieht auch, ob ihr einsatzbereit seid. Also der sieht, seid ihr gemeldet oder nicht gemeldet? Und wenn ihr jetzt hier ein Unwetter über Zwickau reintobt, wo ihr nicht fliegen könntet, würdet ihr das der Leitstelle melden? Die hinterlegen das dann und dann seid ihr raus?
Also es läuft so, ab früh am Morgen rufen wir die Leitstellen ja an. Na, in der Regel ist es bei uns die Heimatleitstelle Zwickau. Die rufen an, sagen, hör zu, heute sieht es gut aus, keine Einschränkung, passt alles. Wenn aber jetzt, wie jetzt die letzten Tage, Gewitter irgendwo Anmarsch sind, dann rufen wir an und sagen, oh, jetzt kommt es relativ nah, da gibt es ja auch Vorgaben, sagen wir es nächstes Mal für eine Stunde raus. Und melden uns danach wieder frei. Und die sehen das im Rescue-Track, das ist so ein Meldesystem, was die Leitstellen haben. Und da gibt es Statusanzeigen 1 bis 6. Ne? Und Status 2 heißt, das ist ein Grün, das ist einsatzbereit, stehen auf der Wache. 1 Rückflug, einsatzbereit. Und Status 6 wäre grau und das heißt, wir wären nicht einsatzbereit. Egal jetzt Wetter, Technik, Personal, wie auch immer. Und sind nicht verfügbar für die Leitstelle.
Also ihr fliegt auch bei Regen, ihr habt Scheibenwischer an der Karre. Und aber nachts, wie sieht's da aus?
Also Regen fliegt man auch, weil einen Föhn brauche ich ja nicht. Ich habe ja keine Haare. Ne? Also deswegen, das sieht ja. Ne? Also Regen ist gar kein Problem. Auch Schneefall ist kein Problem. Auch bei Sturm, in der Regel gibt es auch keine. Da geht es mehr um die Windstärken beim Starten an wegen den Triebwerken. Was uns absolut immer einschränkt, sind die Sichten. Also Nebel und Freezing Rain. Das ist quasi so eine Mischung aus leichten Nieselregen, der quasi bei 0 Grad ist, weil wir dann die Scheiben einfrieren. Also die Rotorblätter können einfrieren, die Scheiben, da sehen wir nichts mehr.
Das kenne ich von der Drohne, da musst du ja aufpassen auf die Feuchtigkeit, weil dann die Rotorblätter dann irgendwie...
Und dann kommt es zu anderen Rotationen, Anfigurationsbewegungen und vor allem Gesicht. Wenn von die Scheibe zu ist, dann war es das. Wir haben keine Scheibenheizung. Na, das ist dann.
Aber ihr habt schon eine Heizung da drin?
Hammer, die läuft über die Triebwerke, heiß oder kalt. Na, also wie gesagt, so funktioniert es. Also keine Einstellung wie im schönen VW oder Mercedes, jedes Grad genau.
Keine Klima, ne?
Nee. Klima haben wir auch keine. Kann ich aber auch klären, warum. Nicht, dass wir uns das nicht leisten können, sondern ganz einfach, es geht darum, 80 Kilo ungefähr wiegt dieses Modul. Und hier geht alles ums Gewicht, deswegen müssen wir immer Diät halten. Deswegen, zum Glück, die Limo ist zuckerfrei. Ja. Also, vielen Dank.
Sehr gern. Erstmal Stößchen. Matti-Matte am Start wieder.
Prost.
Ja, stimmt, aber dann, wenn ihr dann hier irgendwie einen 200 Kilo Patienten habt, dann ist halt auch kritisch so.
Geht oder? Auch nicht, 130 ist Schluss. Na, die tragen sie nur bis 130, bei der Maschine, die wir jetzt hier haben, 130 Kilo ist quasi Ende. Und wenn wir natürlich jetzt noch 80 Kilo Klimaanlage hätten, geht es in die Reichweite. Na, weil wie gesagt, da müsste man weniger tanken, könnte man nicht so weit reinfliegen und wie immer, es geht nur ums Gewicht bei uns.
Das habe ich auch schon früh beobachtet, dass ihr dann tatsächlich guckt, wenn jetzt ein Praktikant mit oder so, was wiegt dieser? Kann ich den überhaupt mitnehmen? Muss ich irgendwelches Material verzichten und was kann ich an noch zuladen, wie viel Sprit habe ich drin. Genau. Also das ist eine ganz wilde Geschichte. Da war ein Tablet, da hat er alle Daten eingeklimpert. Und dann hat er ausgerechnet, geht das über, geht das nicht? Und wenn der sagt nein, dann nein.
Und deswegen auch im Winter, ne, weil im Winter die Luftdichte anders ist als im Sommer. Und deswegen machen wir in der Regel Mitflüge oder Ausbildungsflüge dann meist nur im Winter, im Winterhalbjahr. Ne?
Was habt ihr denn für eine Reichweite mit dem Hubschrauber? Und was ist so euer Einzugsgebiet? Also fliegt ihr hier jetzt dann auch mal zu einem Einsatz nach Berlin? Oder ist das alles im Umkreis?
Also unser Radius liegt bei 70 Kilometern. Ich sage immer, wenn wir gefragt werden, Freiberg, Altenburg-Hof und die ganze Grenzregion Erzgebirge, Vogtland. Das ist unser Hauptaufgabengebiet. Aber es kommt auch mal vor, wir haben letztens ein Baby geflogen, 1,5 Kilo nach Hamburg oder nach Greifswald oder Berlin, mal zur Lungentransplantation. Das kommt auch vor. Aber in der Regel, wir sind ein RTH, kein Intensivverlegungshubschrauber. Deswegen 70 Kilometer ist unser Radius, der uns zu 96% quasi
Und die Reichweite, also wie weit könnt ihr mit dem Ding fliegen, bis ihr wieder tanken müsst?
Ach, du sagst, sag mal so eine Stunde 20, Stunde 30, ich will es nicht ganz genau sagen, da müsste ich einen Ralf fragen, also 1,30. Ich sage immer, bis Hamburg kommen wir knapp hin, aber da rückst du mit tanken.
So halt, schnell seid ihr in Hamburg?
Na, 220 km/h Reisegeschwindigkeit ungefähr.
Ohne und dann gerade.
Halt. Immer gerade halt, ne?
Wahnsinn.
Ja, das müssen wir dann berechnen. Also ganz genau will ich jetzt nicht sagen. Berechnen, da sehen wir den Flugplan allen drum und dran, wie viel wir drin haben, wie viel Personal wir drin haben, vom Gewicht jetzt her allen drum und dran. Und dann wird es berechnet.
Aber ihr macht die Bude quasi immer, wenn ihr hier wieder landet, voll? Dass ihr dann quasi maximale Reichweite habt?
Naja, nicht immer. Wenn wir jetzt nur kurze Einsätze haben und springen jetzt rüber nach Steinbleis, dann sind vielleicht 10, 15 Kilo raus, das geht schon noch. Aber wir haben so eine gewisse Marke, die wir einhalten, um zumindest unseren Radius zu bedienen und auch wieder zurückzukommen und vielleicht noch einen Folgeeinsatz zu machen. Ne?
Also es kommt aber auch vor, dass hier mal, wir haben Bilder gesehen, Hubschrauber landet und tankt zum Beispiel. Genau. Oder einfach mal Hallo sagt oder...
Na, Hallo sagen. Für Hallo sagen, wäre es sehr teuer. Ne? Würde uns freuen, können Sie gerne machen. Kriegen immer einen Kaffee her, ne? Und baut noch Senf. Ne? Aber in der Regel, wenn wir unterwegs sind, kommt natürlich ein Nachbarhubschrauber, der hier im Gebiet unterstützt, bringt dann die Patienten hierher. Und damit auch er einsatzbereit ist, kann er hier tanken. Ne? Wir haben so ein Zentralschloss vorne, wird getankt und dann...
Genau, da ist irgendwie ein Zahlenschloss und die wissen die Kombination und oder haben die Schlüssel.
Den Generalschlüssel gibt es da.
Generalschlüssel. Genau, das war in Jena war ich gewesen, da hieß es auch, da kommen manchmal andere, auch wenn die nicht da sind, tanken ihre Karre voll, schreiben das ins Buch ein und dann geht's weiter.
Wir tanken auch oft in Jena, weil da ist, wie gesagt, Flora und Fauna wunderschön.
Ne? Und der Sprit günstig,
ne? Nee, das nicht. Das ist gleich verhandelt, eine Firma, ne? Aber da gibt's guten Kaffee, man sitzt da gut. Nee, nee. Aber
ja, die haben so einen kleinen Teich, den habt ihr nicht.
Genau. Hier. Die Schildkröten sind nochmal weg. Ne? Teich haben wir noch keinen, mal gucken. Und vielleicht irgendwann mal eine neue Wache kriegen und mit einer Außenanlage müssen wir mal schauen.
Und tauscht ihr das Personal untereinander aus oder seid ihr hier fest für den Standort? Oder ist das ADAC, sagen hier mal da, mal dort?
Nee. Also wir sind ein festes Team. Also die Piloten und die TC-Hems, und TC-N wissen wir jetzt, sind fest angestellt in München, ne, beim ADAC Luftrettung. Die Ärzte sind angestellt drüben im HBK und haben quasi einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Die wissen, also darf auch nicht jeder Arzt kommen, gibt es gewisse Voraussetzungen, die Ärzte erfüllen müssen, mit einem Einführungskurs, allem drum und dran. Momentan haben wir 17 Ärzte unter Vertrag. Jetzt mit der Winden-Ausbildung und Windengestellung, ab nächstes Jahr werden wir weniger Ärzte. Ne? Und dann sind wir, glaube ich, noch 14 Ärzte. Aber wir, 6 Mann, sind fest angestellt beim ADAC.
Und die Ärzte sollten ja bestenfalls dann auch schwindelfrei sein und genau. Bock drauf haben. Ne? Kann ja nicht jeder machen. Und jetzt hast du auch was Cooles angesprochen, Winde.
Ja.
Was passiert denn hier mit eurem Hubi?
Ja, vielleicht hat es schon rumgesprochen. Wir hatten eine Ausschreibung in Sachsen. Na, die hat sehr lange hingezogen. Jetzt haben wir endlich die Ergebnisse da, seit 14 Tagen, dass wir hier bleiben dürfen am Standort für die nächsten 19 Jahre. Da freuen wir uns sehr. Cool. Na? Und aber, zum Glück, na, mit den Auflagen von Sachsen, dass alle Hubschrauber in Sachsen eine große Maschine stellen müssen, also eine H145 D3. Mit der Randzeitenerweiterung, also alle Hubschrauber fliegen im Winter auch 7 bis 19 Uhr, also nicht kürzer, wie es sonst immer war, weil sonst war es eine Tagstation, die in den kürzesten Zeiten von 8.30 Uhr bis 16 Uhr, 15 Uhr geflogen sind.
Sonnenauf, Sonnenuntergang.
Genau, das gibt es dann nicht mehr. Also alle Maschinen fliegen von 7 bis 19 Uhr na, im Winter. Und wir haben eben noch diese Zusatzaufgabe der Windenrettung. Na?
Krass.
Ja.
Also wie man es aus dem Fernsehen von diesen Bergretterfilmen kennt, ist eine Winde draußen dran, dann stehst du praktisch dann aus draußen auf der Kufe,
ja,
führst das Seil und gibst die Kommandos und der Patient wird dann praktisch von unten hochgewindet.
Bergretter sind ein bisschen oldschool, die haben noch einen Bergetau hinten dran, das machen wir nicht mehr. Ne?
Ihr habt eine richtige Winde dran. Winde,
ja. Ne? Kann man sich wie einen Kran vorstellen am Ende. Ne? Wir werden jetzt gerade ausgebildet zum TCHO, das nennt sich dann quasi Technical Crew Member, Helikopter Hoist Operator, also Windenbediener.
Wow. Ja,
und steigen dann während des Anflugs auf den Einsatzort aus, von vorne links quasi hinter in die Kabine, machen quasi die Winde fertig, den Arzt fertig, um schnellstmöglich den Arzt quasi abzuseilen.
Ach so, da musst du musst dann gar nicht landen, sondern du kannst den abseilen und ja, sag mal so 2-3 Beispiele, für was man das brauchen könnte.
Also gibt's ganz viele Beispiele auch hier in unseren Gebieten, und zwar gerade die vielen Wälder. Ne? Waldgebiet, ganz viel Staatsforst mit viel Holzarbeit. Ganz oft Holzarbeiter, die sich verletzen mit der Kettensäge oder Baumschlag, und da kommt man wirklich sehr schwer ran. Also Landeplätze fast gar keine. In der Regel mit der Bergwacht Zubringung, Zeiten von 20 bis 25 Minuten. Dadurch haben wir einen Arzt in 2 Minuten mit der Winde sofort, können drüber hovern, suchen uns eine kleine Lichtung, wie auch immer. Der Arzt wird abgeseilt und kann zumindest erstmal Kreislauf sichern, Blutung stillen etc. Na, das ist ein riesengroßer Vorteil. Was haben wir noch? Gerade die Skigebiete. Na, gerade Oberwiesenthal, Fichtelberg, Schöneck oben, wo man relativ schlecht landen kann. Wir wissen ja, vor vielen Jahren gab es damals ein Ereignis, der Hubschrauber quasi ab ist. Ne?
Da wurde ein Verkehrsschild irgendwie.
Und gegen den Dulli von der Bergwacht sind die quasi den Hang runter.
Der stand ja dann lange da und konnte nicht wieder
fliegen. Wir haben viel gemacht, es gibt den Plateau-Eindruck und dran, aber es ist natürlich einfacher. Ne? Sonst muss die Bergwacht ja immer an die Übergabepunkte kommen, so können wir über dem Einsatzort hovern, können den Arzt absetzen, könnten den Patienten auch wieder aufladen und schnellstmöglich dann zum Krankenhaus zuführen. Ne? Also das ist schon eine riesengroße Zugewinn. Was auch noch jetzt anzusprechen wäre, die ganzen Katastrophen der letzten Jahre, Hochwasser, na, auch da haben wir ein großes, wenn wir ans Ahrtal denken, auch Evakuierung von Leuten, die jetzt auf Häuserdächer stehen, oder wo auch immer, können wir dann mit dieser Winde natürlich sofort rausholen.
Ja. Das ist gut, da fühlen wir uns halt viel sicherer hier in der Region mit euch.
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Leistungsmerkmal. Na, das ist,
dann möchte die Winde aber auch ab und zu mal nach Gera kommen.
Auch das liegt an der Leitstelle. Ne?
Wir haben ja auch eine Höhenrettungsgruppe, da wäre auch die Möglichkeit, wenn man sagt, man hat auf dem Windrad irgendeinen Patienten 120 Meter Höhe mit einer Verletzung, wo ich den nicht durch abseilen könnte ich den praktisch direkt dort oben aufnehmen und ins Krankenhaus verbringen oder ist das nicht möglich?
Das geht auch. Aber da muss man sagen, da gibt uns ein bisschen Zeit. Wir sind mitten in der Ausbildung, wir machen erstmal jetzt Winde Basic. Das heißt erstmal normal, ja. Und es ist dann geplant. In der Regel läuft die Ausbildung so ab, erstmal das erste Jahr erstmal Erfahrung sammeln, Winde Basic, also machen schon Windeinsätze. Aber dann dieses Windräder, Brücken, Schornsteine sind Sonderaufgaben, die kommen erst so nach zwei, drei Jahren Erfahrung. Ne? Auch die Wasserrettung sind alles Sachen, die kommen werden, aber Step for Step, wie gesagt, Sicherheit ist das größte und oberste Gut, was wir haben und Windrettung ist schön gefährlich. Ne?
Ihr habt ja jetzt 19 Jahre Zeit, der Vertrag ist verlängert.
Definitiv. Aber wir wollen ja schon ein bisschen eher fertig sein. Ja, ne? Also wie gesagt, das Ziel ist schon in zwei, drei Jahren, dass wir alles bedienen können und die Leitstellen sagen können, unser Portfolio ist gewachsen und wir können alles machen.
Ne? Und das klingt ja alles total spannend und so. Und habt ihr Nachwuchsprobleme oder rennt ihr euch die Türe ein oder wie läuft das oder wie komme ich überhaupt dazu, das zu machen? Du hast gesagt, Intensivpfleger oder so. Hm. Hat man dann irgendwann hier den Hubschrauber vor der Tür gesehen und hat gedacht, oh, das will ich auch? Oder wie lief das?
Na gut, meine Grundlagen lagen bei der Bundeswehr. Ich war früher auch schon dort quasi in der Flugmedizin mit tätig. Ne? Aber Nachwuchssorgen haben wir keine. Also es gibt viele, viele Bewerber natürlich. Jetzt in diesem Muster, bei uns in Zwickau wird es jetzt schwierig für Nachwuchs, weil am Ende brauchst du eine gewisse Erfahrung, um quasi Nachtflug machen zu dürfen und auch Windflug machen zu dürfen. Da sind eher die Stationen, zum Beispiel wie Jena, wo jetzt sag mal, ein normaler Hubschrauber steht. Mhm. Da kommt man sag mal, besser rein als jetzt in so einem speziellen Muster halt. Ne? Aber man kann sich bewerben beim ADAC, wie auch bei den Mitbewerbern. Da gibt man so ein Portal ein, seine ganzen Daten ein. Wenn man Glück hat, wird man eingeladen, muss ein Auswahlverfahren machen. Das geht meist zwei Tage mit einem sehr großen Schwerpunkt auf Intensivmedizin, weil wir ja auch viele Intensivverlegungen fliegen halt. Und wenn man sich da gut anstellt und gut verkauft, dann kann man eventuell den Job bekommen. Aber einfach ist es nicht. Also ist schon ein großer Pool an Bewerbern da halt, ne?
Das ist Konkurrenz zum schönsten Job der Welt, Feuerwehrmann. Also ich finde da schon die Luftrettung fast noch ein bisschen, ich will es ungern sagen, aber schon ein bisschen geiler.
Also mir fehlt das Feuerwehr gehen komplett, also ich finde es auch viel geiler. Aber nur so am Rande.
Ja, das ist schon, wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, das ist total beeindruckend. Ihr wart letztens ist schon ein Stück wieder her, in Gera zum Einsatz gewesen und da, weiß nicht, ob du damit warst, da seid ihr an der Elster im Flussbett bei einem Netto-Parkplatz gelandet. Da habe ich gedacht, da kann nicht mal ein Fußgänger langgehen mit seinem Hundi und da ist der Hubschrauber dort ganz entspannt gelandet. Die Rotorblätter, da ist ein Hang, da habe ich mir auch gedacht, alter Schalter, das ist schon wild.
Aber auch das ist der Erfahrung, sag mal, geschuldet unserer Piloten. Also wir haben alles langjährige Piloten, die bei der Bundeswehr schon ewig geflogen sind, hier schon viele Jahre fliegen. Und auch bei uns, ich kann ja sagen, ich habe es dann ja auch angefangen vor vielen Jahren. Am Anfang ist es noch nicht so. Dann ist das Einschätzen vom Rotorblatt zu irgendwelchen Hindernissen natürlich ganz anders als jetzt nach vielen, vielen Jahren. Da kann man schon deutlich den Hubschrauber näher ansprechen an die Hindernisse, als es am Anfang war. Ne? Aber das ist wirklich eine Erfahrungssache, das kommt mit den Jahren.
Ne? Und das ist auch so ein Feuerwehrding, immer wenn der Hubschrauber zum Einsatz kommt, wird die Feuerwehr meist mit alarmiert und soll einen Landeplatz vorbereiten.
Aber nur in Thüringen.
Das ist jetzt gerade die Frage, braucht ihr das eigentlich? Weil wenn ihr kommt, ihr entscheidet ja praktisch, wo ihr landet. Genau. Wir können da vielleicht einen Vorschlag machen hier, das bietet sich vielleicht an, aber wenn der Pilot sagt, nee, das will ich nicht, ich möchte gerne da hinten auf dem Acker landen, dann macht er das. Ja. Und dann stehen welche da und winken und haben Lichter an und Blaulichter an. Was ist genau das, was ihr wollt? Also ist das too much oder sollen wir euch einfach in Ruhe lassen?
Ich kann ja nur jetzt für uns sprechen. Ne? Bitte. Wie gesagt, wir hören immer ganz oft, die anderen machen das so, das ist immer das, was wir machen. In der Regel brauchen wir es nicht. Ne? Ich sage mal, lasst doch in der Regel sind ja freiwillige Feuerwehren, auch in den ländlichen Gebieten, die von der Arbeit weit herkommen, nur um uns quasi dann eine Kegel hinzustellen. Also es ist nicht vonnöten. Ne? Wir machen quasi einen Comfort Area Check, wir gucken uns quasi den Landeplatz an, entscheiden gemeinsam als Team, können wir landen, ja oder nein, und dann gehen wir da drunter. Ne? Und jetzt gerade im Nachtflug wird es eh speziell, da brauchen wir eigentlich gar keine Ausleuchtung, weil wir ja die Restlichtverstärker haben. Und sobald dann ein Scheinwerfer kommt, macht die Brille zu, ist eher nicht fördernd, sagen wir mal so. Ne? Und mit Winde wird es ja dann eh noch einfacher, wenn man sagt, wir kommen nicht ran, dann wird der Arzt abgewünscht und gut ist. Ne? Dann wird der Hubschrauber gar nicht landen. Ne? Dann haben wir der, sucht sich dann irgendwo einen anderen Platz und wir sind in Kommunikation mit dem Arzt und überlegen dann, treffen wir uns im nächsten Klinikum oder holen ihn wieder ab und wünschen den Patienten auf mit dem Arzt. Da wird es dann einfacher.
Ne? Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor und herausfordernd, einen Landeplatz zu finden. Ist das so? Also wenn du dann also im Stadtgebiet als auch im ländlichen Gebiet, ne, im ländlichen Gebiet hast du vielleicht eine Weide, da stehen Kühe, dann sind da Hochspannungsmasten, dann sind da Bäume. Ja. In der Stadt ja genauso. Du brauchst ja dann vielleicht einen großen Parkplatz, dann könnten da aber auch irgendwelche Kinder gerannt kommen, Autos gefahren kommen. Das ist schon, braucht ihr in der Regel schon länger da zu gucken, dass das auch sicher ist oder wie gewesen ist?
Schon. Ich sag mal, man muss auch ein bisschen abwägen vom Einsatzbild jetzt. Ne? Was haben wir jetzt für einen Einsatz? Es sind alle schlimm, Gottes Willen. Ne? Aber ich sag mal, eine Kinderreanimation auf der Straße wird man vielleicht anders landen, als wenn man jetzt sagt, man macht eine Transportabklärung im Pflegeheim, was auch mal vorkommt. Ne? Da muss man sagen, Da sind ja Kollegen vor Ort. Ne? Auch wenn man erst antreffend ist, weiß man, da ist noch niemand da. Da möchte man schon zeitnah landen. Ne? Wenn jetzt die Kollegen vom Rettungsdienst schon da sind, weiß man ja, es sind Fachkräfte da. Man kann zumindest vielleicht auch mal den Landplatz anders wählen. Bei uns ist immer wichtig, wir landen immer gegen den Wind. Wie gesagt, um quasi den Aufwind zu nutzen, um auch Energie zu sparen, um, wie gesagt, das Landemanöver ruhig zu starten. Dann ist, durchzuführen zumindest. Dann ist wichtig, Leitungen. Ne? Viele, viele ländliche Gebiete haben irgendwelche Klingeltreten über die Wiesen. Riesengroße Katastrophe. Ne? Die neue Maschine hat jetzt vorne an die Spitzen, die sind die Kabelcutter. Ne? Das sind Messer quasi, die die Leitung durchtrennen können. Wenn wir es jetzt gerade für Nachtflug, können wir uns nochmal angucken, sind dran.
Aha.
Sieht man sehr, sehr schlecht. Erst wieder letzte Woche eine Wiese gehabt, quer über die Wiese eine ganz dünne Leitung. Siehst du erst, wenn du kurz drüber bist. Das ist wirklich die größte Gefahr. Dann Pferdeweiden. Ne? Pferde sind Fluchttiere. Wie gesagt, versuchen wir zu meiden, weil die gehen natürlich sofort los, können durchbrechen, können sich verletzen. Sind hohe Werte. Wie gesagt, die dann auch in Versicherung gestellt werden und auch Schaden ums Tier, um Gottes Willen. Ne? Also das sind die vielen Sachen. Ne? Dann auch natürlich Kinder, Fahrzeuge. Es kommt natürlich auch zu Staubaufwirbelung, wo Fahrzeuge beschädigt werden können. Da muss man schon drauf aufpassen. Ne? Aber auch das ist eine Erfahrungssache. Man kann nicht alle Schäden verhindern, aber in der Regel sind wir auf Station zumindest eine, die relativ wenig Schäden verursacht. Ne? Jetzt mit der neuen Maschine müssen wir schauen. Die hat natürlich mehr Abwind, weil es eine große Maschine ist, mit 5-Blatt-Rotor. Aber auch das ist eine Erfahrungssache. Ne?
Ja, neue Maschine heißt, du sagst, die ist größer. Das heißt, der Patient hat mehr Platz hinten. Ihr habt mehr Platz zum Behandeln. Was ist da anders und was ist denn generell in so einem, ist es ein fliegendes Krankenhaus, was ihr hier habt?
Na, ein fliegendes Krankenhaus würde ich jetzt nicht sagen. Na?
Ja gut, ein MRT ist jetzt nicht drin, aber nee, ich meine jetzt nur vielleicht ein fahrender Rettungswagen, fliegender Rettungswagen.
Ich sage eher ein aufgepimpter Notarztwagen, ne? Also ein NEF, ne? Ein aufgepimptes NEF quasi mit vielen Sachen. Also es sind viele Sachen drauf, die man wirklich die viel Geld kosten. Zum Beispiel den Kurbel CBR als Reanimationshilfe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist quasi wie ein Stempel. Das ist ein Stempel, der quasi uns das Wiederbeleben erleichtert, weil während des Fluges kommt man ganz schlecht an Patienten ran. Na, das ist quasi so ein Stempel, der die Wiederbelebung übernimmt für uns, wenn wir jetzt quasi jetzt irgendwo einen Transport machen mit einem wiederzubelebenden Patienten, ins Herzzentrum, wie auch immer. Dann haben wir auch alles Bluetooth quasi gekoppelt. Wir können diesen Arm bedienen mit unserem C3, mit unserem Patientenmonitor. Wir haben für einen speziellen Atemweg, haben wir Videolaryngoskope drauf, wir haben viele Medikamente drauf, Einführungshilfen für Tuben und was, also ganz, ganz viele Sachen, auch an Medikamenten, wo ich sage, was das ganze Portfolio unseres Einsatzgebiets quasi abdeckt. Na? Aber sowas wie CT und sowas, wir haben jetzt eigentlich... Wir haben jetzt einige Studien noch laufen. Wir haben jetzt quasi noch einen Troponin-Schnelltest mit, den wir mal gucken können, ob irgendwo für ein Herzenzym was ist. Das können wir präklinisch schon festlegen, ob wir jetzt einen Herzkatheter anfliegen, wie auch nicht. Können auch mit dem C3 über Echtzeit quasi die ganzen EKG-Daten übermitteln, über Telemetrie zum Herzkatheter, dass der Kardiologe schauen kann, oh, das ist was für ein Herzkatheter, kann seinen Katheter blocken für den Patienten, den wir in Echtzeit bringen und kann ihn dann gleich zuführen. Also das ist schon ein riesengroßer Vorteil für den Patienten.
Ja. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja.
Ja.
Also es ist ja trotzdem für euch ein beengtes Arbeiten dahin drin,
ist es,
oder? Ja. Also ihr müsst dann schon schauen, dass ihr da irgendwie rankommt und dann, es ist halt wirklich am Ende für einen schneller Transport.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass ihr da operieren könnt da drinnen, sondern ihr fliegt halt schnellstmöglich dann den Patienten aus.
Ja, und der Hubschrauber ist eigentlich unser Transportmittel. Alles, was wir vorher machen, machen wir in der Regel im Rettungswagen. Ne? Also das Ziel ist, im Rettungswagen die Patienten
stabilisieren.
Also quasi reisefertig zu machen. Das heißt, es laufen Perfusoren. Das ist quasi, wir nutzen sehr viele Perfusoren. Wir sind aber wie alle
was ist das?
Perfusoren sind quasi Spritzenpumpen, wo kontinuierlich über eine Zeit, die man es einstellt, quasi Medikamente zugeführt werden.
Ja.
Um eine Narkose zum Beispiel aufrechtzuerhalten, Schmerzmittel zu geben oder kreislaufsteigernde Mittel zu geben. Ne? Katecholamine nennt sich das. Ne? Da wir nur alle aus der Anästhesie kommen und Intensivmedizin, ist es bei uns täglich Brot. Also wie gesagt, macht es auch einfacher, als immer mit dem Spritzenkörper da quasi nachzuspritzen. So läuft es kontinuierlich, drückst nur die Rate hoch und runter, wie du es brauchst. Und unser Ziel ist immer, entspannt und ohne Stress den Patienten von A nach B zu bringen. Ne? Aber die Vorarbeit läuft in der Regel unten am Einsatzort im RTW mit den Kollegen vom Rettungsdienst.
Ne? Ist euch schon mal passiert oder dir schon mal passiert, dass ihr zu einem Patienten hingekommen seid, was weiß ich, Verdacht Herzinfarkt, und der soll jetzt geflogen werden und der sagt, in die Kiste steige ich nicht ein, ich habe Flugangst, ich will das nicht, ich möchte bitte mit dem RTW gefahren werden, nee.
Kommt auch vor, kommt, aber muss ich sagen, relativ selten, weil in der Regel sind die Patienten ja in einer Ausnahmesituation. Mhm. Wissen, ihnen geht's schlecht. Sie wissen, da kommt jemand, der ihnen helfen möchte und schnellstmöglich in irgendein Zentrum fliegen möchte. Wenn es natürlich sein könnte, haben wir viele, viele, also alle Ärzte sind sehr erfahren, die natürlich versuchen, erst mit Worten beruhigend einzugehen. Wir natürlich auch. Wenn es gar nicht geht, haben wir natürlich auch Medikamente mit, die ein wenig beruhigen.
Na? Da weggeschossen.
Also ich selbst kann jetzt, na, weggeschossen nicht, aber beruhigt zumindest. Ja. Na? Im Krankenhaus heißt die LMA-Tablette, ne? Und wie gesagt, das haben wir als IV mit, das wirkt relativ schnell.
Ist der Leckstein?
Tavor-Leckstein.
Ja. Den brauchen wir manchmal, ha? Ja? Also dürfen wir nicht, wir werden getestet beim Fliegen, ne? Dürfen nicht nehmen, ha? Aber ich habe es selber nicht erlebt, dass jetzt einer sich so vehement gewehrt hat, dass man jetzt auf dem RTW umswitchen mussten und er dadurch einen Nachteil hatte. Das haben wir nicht erlebt. In der Regel haben wir das beruhigend mit Worten und die merken auch, dass professionelle Leute da sind und das, also, ist sehr, sehr selten.
Und mit Kindern ist es ja so, mit dem RTW fahren, nehmen wir die Eltern mit oder die Angehörigen mit. Ist es im Hubschrauber möglich?
Ja.
Oder, ja, wird also, auch so gemacht.
Da haben wir Notsitz drin. Na, da geht es wieder ums Gewicht. Also da schauen wir in der Regel, ob die Eltern, sagen wir, das Gewicht einhalten, was noch möglich wäre. Da frage ich meistens unsere Piloten, wie viel haben wir noch an Rest quasi Gewicht übrig. In der Regel sind es 90 bis 100 Kilo, das deckt ja die Regel ab. Ja. Und Mutti oder Vater, die kommen in der Regel mit. Okay. Ja, das macht es einfacher auch für das Kind. Ja. Mhm. Aber muss man auch gucken, was man für ein Einsatzbild hat. Wenn ein Kind jetzt schwerst verletzt ist, kann es auch förderlich sein, nicht förderlich sein, weil die sind alle in einer extremen Ausnahmesituation. Mhm. Dann sagen wir, beruhigt euch. Packt Sachen, kommt im Auto nach, langsam gefahren und wir können unsere Arbeit machen. Weil du weißt ja nie während des Fluges, wenn gerade Kinder kritisch sind, ob das umschwenkt und dann brauchst du die, na, die sitzen da hinten.
Das Panik ist, kriegen.
Ist, ist das nicht förderlich. Ja, ja. Das ist, wie gesagt, auch einsatzabhängig, wie wir es da machen. Ja. Okay. Wir fliegen auch manchmal auch ganz kleine Kinder, Neonaten ne, oder Frühchen. Da nehmen wir auch manchmal einen Kinderarzt.
Inkubator mit. Könnt ihr da auch reinpacken?
Inkubator nicht. Hm. Weil wir das Problem haben, wir haben keine 230 Volt Steckdose. Wir haben eine 12 Volt Steckdose, da müssen wir einen Umwandler einbauen, das ist jetzt hier zu viel Aufwand. Die neue Maschine, die kommt, die ist inkubatorfähig. Na, da kann man dann hinten reinschieben mit dem Striker-Untergestell, wie es die Klinik jetzt hier hat. Cool. Das würde gehen, aber man darf nicht vergessen, wir sind in der Windenkonfiguration. Na, also wir haben, müssen einiges umbauen. Die Maschinen in Dresden und Leipzig haben ihre Intensivkonfiguration, also die könnten sofort loslegen, stehen aber hier nicht am Standard, aber die fliegen viel fürs Herzzentrum, für die Uni Leipzig. Mhm. Wir kennen das auch, wir haben dann hier in der Halle alles stehen, aber müssen dann halt kurz die Windenkonfiguration umbauen, weil unser Hauptauftrag ist die RTH-Rettung, also die normale RTH und Windenrettung. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Wir haben jetzt nächste Woche erst wieder einen Workshop mit der Kinderklinik hier drüben, mit der Chefärztin, mit den ganzen Schwestern, um zu schauen, was geht nicht. Wir haben auch hier einen Babypot, das ist quasi so ein, sagen wir, so ein Inkubator-Light, na? Und den können wir auf jeden Fall nutzen. Da kann auf jeden Fall Trage geschnallt werden, dass das Baby quasi abgeschirmt, könnt ihr mal angucken, wenn ihr wollt, mit Wärmemanagement, allem drum und dran. Und das geht auch ohne Strom. Das, ja, also wenn wir jetzt gerade Babys verlegen ins Herzzentrum oder ins Brandverletztenzentrum, dann machen wir das mit diesem Babypod. Ja.
Was ist denn so der außergewöhnlichste Einsatz, an den du dich erinnern kannst, der so hängen geblieben ist? Vielleicht der aufregendste oder vielleicht auch kritischste oder ja so... Ja, meine, für uns ja. So, ne, die am Boden sind, sind irgendwie alle Einsätze vom RTH spannend, wenn ihr geflogen kommt, wenn ihr dann noch so einen krassen Kreis da zieht. Und das ist ja, da auch so schöne Spielereien, wo jeder Feuerwehrmann und jeder am Boden denkt, boah.
Na, Spielereien sind das nicht. Das ist quasi die Landeplatzerkundung, nennt sich das. Ne? Das ist halt, gut. Sieht ein bisschen wild aus. Ja. Also mit den Einsätzen werden wir ja sehr oft gefragt. Ne? Wir haben immer viel von der Presse allen drum und dran. Ist wirklich schwierig zu sagen. Weil wir haben ja wirklich, gerade wenn du das viele Jahre machst, viele, viele Einsätze, an die man, die nicht normal sind eigentlich, ne? Also mit viel Trauer, mit viel Leid, mit viel auch Action, was auch immer, allem drum und dran. Was immer sehr prägend ist, wenn junge Menschen quasi irgendwo versterben, am Unfallort, ne? Wegen einer Fahrlässigkeit oder wegen einem dummen Fehler, das ist immer, wo man drüber spricht, ne? Wir haben auch schon mal einen eigenen Kollegen verloren, das sind Ursachen, die haben uns auch sehr geprägt. Dafür haben wir aber, muss ich sagen, auch ein cooles Peer-System hier, also quasi ausgebildete Leute. Sind auch dem ENT, Einsatzkräfte-Nachsorge-Team vom Südwestsachsen-Rettungsverband quasi unterlegen, die auch Spezialisten dann bringen, wo wir reden können. Wie gesagt, das ist immer gut abgedeckt. Aber das sind so Sachen, also gerade mit Kindern, aber das sagt, glaube ich, jeder Retter, sind so die Einsätze, die am meisten prägen halt. Ne? Aber aufgrund der Vielzahl von diesen Einsätzen am Ende ist das halt eben unser Job. Ja, wie gesagt. Und ich muss zum Glück sagen, toi, 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 bis jetzt gab es noch keinen Einsatz, der mich irgendwo abends bewegt hat oder wo ich Albträume hatte. Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Ja. Weil man eben, ja, vielleicht auch die alten Hasen sind, keine Ahnung. Ja, und früher bei der Bundeswehr haben wir auch viele Einsätze in den Einsätzen geflogen. Die waren also auch wild. Grenzwertig wild. Und da haben wir auch viele Sachen gesehen, wo du denkst, das kann man sich gar nicht als Westeuropäer vorstellen. Ja, aber ist halt so. Ja. Daher viele Einsätze schon erlebt, die außergewöhnlich waren.
Ja, verstehe ich. Ja. Ist ja trotzdem jetzt, also hat man noch die Möglichkeit irgendwie, wenn man jetzt auf dem Weg zur Einsatzstelle ist, vielleicht ein bisschen zu genießen auch mal. Schaut man da noch in die Landschaft, guckt auch, Mensch, da unten das Städtchen und da wohne ich und so. Hat man da einen Kopf für? Genießt man das ab und zu mal noch?
Also am Anfang hat man es gar nicht, weil man Stress hat. Und dann, wenn man da neu anfängt, kommen ja viele, viele Faktoren. Also ich sage immer so, ein Jahr brauchen wir ungefähr, um dann am Ende genügend grüne Kügelchen im Kopf zu haben, um sich zu entspannen. Ja. Bei Luftrettung heißt immer rote, grüne Kugeln. Ja. Am Anfang hast du nur rote Kugeln, da bist du total überladen. Gehst abends ins Bett, als wärst du 80 Jahre alt. Ne. Aber jetzt mittlerweile muss man sagen, der Puls bleibt bei zwischen 60 und 70. Ne. Und man kann auch viel genießen. Ne. Also gerade Sonnenuntergänge, gerade hinten Werdauer Sonnenuntergänge sind legendär. Jeden Abend, wenn das Wetter schön ist. Nachtflug ist wunderschön mit den Nachtsichtbrillen. Du hast ja einen, du siehst ja Sterne, die siehst du uns gar nicht. Ne. Du siehst von Musk ja quasi... Starlink. Genau, die Satellitenketten siehst du alles drum und dran. Das sind schon Momente, die einen da wirklich sagt, geiler Job. Na?
Und das verkauft ihr ja hier als Station ja sehr gut. Also ihr macht habt einen sehr guten Social-Media-Auftritt in Instagram. Also wenn ihr da Bock habt, da mal reinzugucken, Leute, guckt euch die Seite an. Das ist wirklich interessant. Gerade deine Sonnenuntergänge, die Fotos sind immer legendär, wenn ihr auf der grünen Wiese und die Sonne schön untergeht oder so. Das ist schon toll. Und das macht das auch ein bisschen transparent und zeigt auch, wie schön das alles sein kann.
Ja.
Das ist ja nicht immer das Schlimme, wenn der Hubschrauber kommt, sondern das ist ja auch irgendwie trotzdem...
Nee, wir haben auch viele schöne Momente. Ja. Viele schöne Momente. Wir können auch viel helfen. Ne? Wo man sagt, man kann auch die Kollegen unterstützen oder... Familien unterstützen, man sagt, Mensch, man macht mit wenig Mitteln viel. Wie gesagt, sag mal, Zuckerkrankheiten, wie auch immer, kann man ja wirklich mit wenig Mitteln sehr, sehr viel erreichen halt. Ne? Das ist schön.
Und was bei den Hubschraubern auch immer cool ist, wenn ihr kommt, ihr seid so offen. Also wenn da kommen ja doch viele Leute und viele Kinder und da gibt es einen Aufkleber und ihr könnt immer reinsetzen und die können mal gucken und so. Das ist total geil. Also bei der Feuerwehr, wir kennen das ja. Aber du hast ja gesagt, Hubschrauber ist cooler. Und tatsächlich verkauft ihr das auch so nach außen. Also ihr seid wirklich ganz, ganz liebe Menschen und lasst da auch viel reingucken, erklärt viel, seid geduldig. Also wirklich danke dafür an der Stelle von allen.
Sehr gerne. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, die scheuen, einfach mal auch anhalten hier und gucken, wenn ihr draußen steht. Wir zeigen dann auch gerne mal den Hubschrauber. Natürlich, wenn wir nach dem Einsatz kommen, müssen wir nachbereiten. Dann müssen wir natürlich erst mal uns sammeln und uns nachbereiten. Aber wenn die Zeit dafür ist, machen wir das sehr gerne, natürlich. Ja.
Schön. Wie kam es denn eigentlich bei euch dazu, dass ihr Social Media angefangen habt, Instagram und so? Ich meine, es ist ja irgendwie, ne, Transparenz. War ja bei uns am Ende bei der Feuerwehr auch so in Gera.
Ja.
War das bei euch auch so ein Grund?
Na, eigentlich war es gleich mal eine Idee an einem Regentag, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir saßen hier, konnten nicht fliegen, weil das Wetter schlecht war. Und dann, ne, haben rumgescrollt und dachten, Mensch, wir haben gar keine Seite. Ne? Und dann haben wir einfach die Seite mal gestartet. Das war vor 5 Jahren, glaube ich, gewesen, oder 5, 6 Jahren. Und es war eigentlich mal aus der Langeweile heraus, muss man sagen. Ne? Und das ist gut angelaufen. Mhm. Viele Kollegen von anderen Stationen haben das dann also gesehen und haben dann ihre Station auch quasi publik gemacht, also quasi transparenter gemacht und zeigen den Alltag, weil... Jede Station ist ja anders. Ne? Jeder hat andere Einsatzprofile, andere Regionen, wie auch immer. Und jeder versucht natürlich, seinen Rettungsbereich gut zu vermarkten, gut zu zeigen. Ne? Deswegen.
Genau, und ich habe mal rausgesucht, also wenn ihr da reingucken wollt, Christoph46_ADACLRG.
Richtig.
Genau.
Wunderbar. Na, vielen Dank.
Nee, ist wirklich cool. Also ich gucke da auch sehr gerne rein und ich freue mich auch immer über die schönen Bilder. Und wir verlinken euch ja auch immer, wenn ihr da mal da seid und versuchen auch schöne Bilder zu machen. Ja. Und das ist ja auch immer leicht mit dem Hubschrauber. Also.
Da kann ich gleich noch einen Aufruf machen, ne?
Ja, bitte.
Also wie gesagt, ich kriege sehr viele Anfragen über die Seite wegen Crew-Patches. Wir dürfen leider keine rausgeben. Na, nur wie gesagt.
Das ist bei der Feuerwehr genauso.
Na, wie gesagt, nicht böse sein, wenn ich nicht antworte, aber ich kriege so viele Anfragen. Aber Crew-Patches dürfen wir nicht rausgeben. Die ist... gibt es nur für die Crew.
Hoheitliche Abzeichen praktisch.
Genau.
Aber ihr könnt ja eine Fanseite machen oder einen Fanshop mit Tüten und Bechern und Stiften.
Den gibt es vom ADAC.
Den gibt es
im Onlineshop vom ADAC. Kann man alles kaufen, aber nicht als Crew-Patch, sondern als Fan-Patch.
Als Fan-Patch, okay.
Genau.
Ja. Genau, dann habt ihr ja auch, ich weiß nicht, wie es hier ist, in Zwickau, also in Jena regelmäßig Praktikanten von der Leitstelle, die sich das mal angucken und auch dann Erfahrungen sammeln, gerade in Bezug auf, wann kann ich den alarmieren, was erwartet ein Hubschrauber an der Landefläche, wie kann ich den unterstützen, braucht es einen Feuerwehrzubringer, der den Notarzt dann noch an die Einsatzstelle bringt oder so. Ist das für euch positiv oder ist das eher nervig?
Also sagen wir, die Einsatzzahlen zeigen es schon, dass es für uns förderlich ist. Am Ende machen wir es ja auch mit dem Hintergrund. Ne? Also wir lernen die Kollegen sehr, sehr gerne kennen. Wir gehen ja auch in die Leitstellen. Also nicht so, dass ihr nur eher zu uns kommt, sondern wir gehen in die Leitstellen, gucken auch, Mensch, warum antwortet der Disponent nicht sofort, wenn ich anfrage? Ne? Das ist ja natürlich, wenn man es nicht weiß. Ne? Natürlich hat er noch andere zu betreuen als nur den Hubschrauber. Ne? Wir haben so in der Regel so zwischen 30 und 40 Mitflieger pro Halbjahr jetzt immer gehabt, aus 3 Leitstellen. Da haben wir also Zwickau, unsere Heimatleitstelle, ist klar, dann Chemnitz und Gera. Plus natürlich noch Bergwachten aus dem Umkreis in den Regionen, weil wir ja wussten, dass eventuell eine Winde kommt, als Vorarbeit schon mal. Und es ist schon förderlich. Ne? Also wie gesagt, gerade in den Einsatztaktiken der Leitstellen, die wissen jetzt schon, wir versuchen auch die Angst zu nehmen. Früher war immer der Hubschrauber das Mittel der letzten Wahl. Ja. Wenn gar nichts mehr geht, nimmt man den Hubschrauber, was Quatsch ist. Ne? Weil ich sage immer, wenn ein Hubschrauber den ganzen Tag hier steht und nicht fliegt, ist auch ein wirtschaftliches Thema, wird er irgendwann wegrationalisiert. Ne? Weil dann brauchen wir den Hubschrauber nicht. Nehmt uns... wenn ihr uns immer wollt. Wir haben super Crew drauf, wir haben Bock zum Fliegen und wie gesagt, einen schlechten Einsatz gibt's nicht und wir machen aus allem, wenn wir nicht gebraucht werden,
dann dreht er wieder
dann um. Sagen wir Hallo, schreiben unser Protokoll und fliegen nach Hause. Ne?
Sag doch mal was zu den Zahlen. So. Wie viele Einsätze habt ihr so vielleicht pro Tag, pro Monat, pro Jahr, dass der Zuhörer sich das auch mal vorstellen kann?
Also
du hast gesagt, ihr habt jetzt irgendwie gestern oder so 8 Stück gehabt?
Vorgestern.
Das ist schon viel.
Ja. Nein, da muss man sagen, also mal abhängig, wie lang die Tage sind. Im Winter haben wir nur 8-9 Stunden Dienstzeit. Im Sommer sind es bis 15,5 Stunden Dienstzeit. Daher haben wir natürlich auch mehr Einsätze. Wir haben so im Jahr, die letzten drei Jahre, so zwischen 1.400 und 1.500 Einsätze pro Jahr. Na? Im Schnitt so 3-4 Einsätze runtergerechnet pro Tag ist das. Na? Das wird sich jetzt erhöhen, na? Aufgrund jetzt der Randzeitenerweiterung ab nächstes Jahr, dass wir ja auch im Winter 7 bis 19 Uhr länger fliegen, weil da der Bedarf der Leitstellen angegeben worden ist. Und durch die Winde, denke ich, wird auch viele, sagen wir, Sondereinsätze kommen, die uns natürlich auch mehr Einsätze dann generieren werden. Davon gehe ich aus zumindest. Na?
Aber keine Praktikanten mehr.
Also am Anfang erstmal nicht, im Rahmen der Ausbildung. Wir wissen, dass Windhubschrauber auch Leitstellendisponenten oder Bergwächter mitnehmen. Aber da müssen wir erstmal schauen, wie wir das jetzt machen mit Konfiguration, mit Setup, wie viele Leute mitfliegen, Ausbildung etc. Aber das Ziel ist schon, irgendwann wieder euch da mitzunehmen, ins Boot zu holen, dass ihr auch seht. Weil die Einsatztaktik wird ja jetzt eine andere, na, als es vorher war.
Also kann ich schon mal anmelden, die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Gera hätte Bock, eine Windenrettung durchzuführen.
Bist du nicht der Erste. Da Blauen, Zwickau, Chemnitz, da gibt es schon viele.
Nicht die Ersten, aber die Tollsten.
Die Tollsten.
Und wer war hier und hat gefragt mit einem Podcast? Wer war hier?
Du.
Ja.
Wer hat ein Getränk mitgebracht?
Auch ihr. Ja.
Also. Ja.
Also die Höhenretter haben wir schon auf dem Schirm. Ja. Das macht natürlich Sinn, die mitzunehmen. Ne? Aber jetzt geht es erstmal primär um die Ausbildung.
Genau,
uns,
dass wir erstmal
die grünen Kügelchen erlangen. Ne? Und das wird auch wahrscheinlich ein Jahr dauern. Alter, geht es ja nicht nur um uns, geht es um die Ärzte, weil die Ärzte kriegen auch immer eine spezielle Ausbildung. Die waren auch alle beim Auswahlverfahren in Bad Hölz, im BSZ, also im ZSA nennt sich das, im Ausbildungszentrum der Bergwacht. Und auch die müssen erst einmal jetzt reinkommen. Ne? Und wie gesagt, wenn wir dann safe sind an der Winde, alles klappt mit den Abläufen und drum dran, dann wird es auch die Möglichkeit, damit Flüge geben.
Ja. Okay. Wie ist denn so der Trend? Also seid ihr mehr unterwegs? Weil selbst wenn es 3-4 Einsätze sind, die ihr am Tag fliegt, das seid ihr ja schon fast irgendwie durchgehend unterwegs, oder? Weil du fliegst ja ein Stück dorthin, dann behandelst du vor Ort, dann musst du ins Krankenhaus fliegen, bist dort noch ein Stück, dann fliegst du wieder zurück. Ist denn so der Trend oder die Notdurft eines RTHs an der Einsatzstelle mehr geworden in den letzten Jahren?
Was man ganz klar merken, ist, dass auf jeden Fall die Verlegungsflüge mehr werden. Ne? Es werden immer mehr Krankenhäuser geschlossen. Ne? Gerade die Kleinstkrankenhäuser, die Grund- und Regelversorger werden wegrationalisiert aufgrund dann Nichtwirtschaftlichkeit. Und dann natürlich, weil der Notarzt gerade in der Ecke bei euch hin, die Schleizer-Ecke dort ein, und dann gibt es ja weit und breit gar kein Krankenhaus. Ne? Und gerade bei Infarkten, bei Schlaganfällen, bei schweren Verkehrsunfällen werden wir mit alarmiert gleich, um die Patienten schnellstmöglich in den Maximalversorger zu bringen.
Da sagt der Leitstellendisponent, ich muss jetzt initial eigentlich gleich einen RTH mitschicken, weil Notarzt braucht zu lange.
So wäre es, wenn es nach mir geht, der Idealfall. Ne? Aber das muss der Disponent alleine entscheiden. Ne? Also in den Chemnitzer Region Richtung Erzgebirge wird es schon oft so gemacht. Ne? Weil ich sage, auch der Notarzt fährt dann 2-3 Stunden mit dem Auto bis Krankenhaus und zurück. Das ist ja nicht nur die Hinfahrt, sondern auch die Rückfahrt. Ja. Und der Bereich ist dann ohne Notarzt halt.
Ja,
ne?
Ist ja gebunden alles.
Wir fliegen hin, übernehmen den Patienten, der Arzt ist sowieso wieder frei und kann natürlich sein Gebiet weiter versorgen. Ne? Aber das entscheidet die Leitstelle.
Genau, oder wenn jetzt gemeldet ist, es sind tatsächlich 3 Schwerverletzte auf der Autobahn. Wir haben in Gera tagsüber 2 Notärzte. Das normale Geschäft geht weiter. Natürlich wird dann Hubschrauber mitgeholt. Ja. Also das macht absolut Sinn.
Ja. Und wir sind ja auch alle geschult in der Sichtung, ne? Auch beim Massenanfall haben wir relativ Mampf-Einsätze auch, also quasi Massenanfall von Verletzten, wo sehr, sehr viele Schwerstverletzte und Verletzte sind, und da sind wir auch geschult, Sichtung, Triagierung etc. und können wir erstmal unterstützen, bis dann der nächste LNA kommt oder Orgel, weil dann gehen wir wieder raus aus der Schiene der Sichtung, sondern dann wieder ins Transportwesen.
Da war nämlich letztens ein Einsatz, oder letztens, da war es auch schon kälter, hat es noch geschneit ein bisschen, da war auch der Hubschrauber von Jena in Gera, die waren im Stadtgebiet zu einem Infarkt oder Schlaganfall und sind dann auf dem Rückflug auf der Autobahn zufällig an einem Verkehrsunfall vorbei, haben dort gelandet, haben erstmal eine Sichtung gemacht, haben erstmal geguckt, und als dann die Bodengebundenen da waren, haben die gesagt, okay, bei dem Schneetreiben nehmen wir auch keinen Patienten mit, wir haben euch jetzt geholfen und tschüss. Und dann war das erledigt, das war auch mega. Also,
geht auch. Ja. Auch manchmal, wenn es brennt, wie immer sagt die Leitstelle immer, Mensch, guck mal, ist da irgendwas? Warum nicht? Ne? Keiner sieht es besser als wir von oben. Ne? Natürlich versuchen wir schon immer, einen Patienten zu generieren, weil am Ende kostet ja auch jede Flugminute viel Geld. Ne? Aber wenn wir vor Rückflug sind, warum nicht? Ne?
Weil du sagst, Geld, zahlt das die Krankenkasse, wenn jetzt ein Hubschrauber kommt? Ich jetzt privat, aber als AOK-Patient kriege ich da trotzdem einen Hubschrauber?
Ja.
Oder muss ich da eine Zusatzversicherung abschließen, oder wie läuft das?
Nee, früher gab es immer, beim ADAC Mitglied ist, aber der DF kriegt nur einen Hubschrauber, das ist Quatsch. Ne? Weil der Hubschrauber kommt, also egal wer da liegt und was für ein Patient da ist, wir fliegen zu jedem. Ne?
Also es kostet mich nicht extra?
Nein.
Sammel ich da Flugmeilen?
Auch nicht. Oh. Auch nicht. Da würde ich ja schon jedes Jahr quasi kostenlos nach Hawaii fliegen. Ja.
Ne? Ich dachte, das ist so.
Nein, leider nicht. Mit der Abrechnung, wie gesagt, das läuft dann eh über andere Zentren, wie gesagt, aber in der Regel ist mir nicht bekannt, dass irgendeiner jetzt da Nachteile hat, überhaupt nicht. Also das ist Quatsch. Ja.
Aber ich denke, das ist noch in den Köpfen der Leute, wenn es besonders schlimm ist, kommt der Hubschrauber, und dann fragt auch bei uns in Gera die Presse immer nach, warum kam jetzt der Hubschrauber, ist das wirklich so dramatisch? Nee, das war tatsächlich nur ein Infarkt, aber wir haben keinen Notarzt frei gehabt.
Ja.
Also das ist immer noch nicht in den Köpfen da. Ja. Also der Hubschrauber ist immer noch so das ultimative, ach du Scheiße, jetzt geht gar nichts mehr.
Ja. Wir haben viele schwere Einsätze, aber nicht nur, ne, muss man sagen. Also wie es im Fernsehen immer gezeigt wird, so wild ist es nicht. Nee.
Ne? Bei der Feuerwehr übrigens auch nicht.
Ja. Wollte ich gerade fragen.
Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden willst? Was gibt es so eine Message nach außen, vielleicht an Feuerwehrleute oder an die Leute, die an der Einsatzstelle stehen und beobachten, die dann ganz schnell an den Rettungshubschrauber rankommen, obwohl sich die Rotorblätter noch drehen, das ist ja gefährlich.
Na, die Hauptmessage ist immer an die Kollegen vom Rettungsdienst, scheut euch nicht. Na, wie gesagt, wir sind sehr gerne draußen, wir unterstützen sehr, sehr gerne und es gibt keinen schlechten Einsatz für einen Hubschrauber. Wie gesagt, wir machen alles gerne, haben viele, viele Möglichkeiten und wenn wir nicht gebraucht werden, fliegen wir auch wieder davon, das ist kein Problem. Na, also das ist immer wichtig, dass diese Scheu vor diesem Hubschrauber nachzufordern, wie auch immer, wegkommt. Wie gesagt, wir sind gerne bei euch und wollen uns auch unterstützen mit dem, was wir können. Na?
So war es ja vorhin jetzt auch, ne? Ihr seid losgeflogen und seid aber nicht gelandet.
Genau.
Warum? Was war da?
Es war ein Kindereinsatz, das kann man ja sagen. Wie gesagt, da ging es irgendwie mit Kehlkopf gegen Tischkante, hat Atembeschwerden. Da waren die bodengebundenen Retter vor Ort, haben gesagt, so schlimm wie es gemeldet wurde, war es eben da auch nicht. War bestimmt ein überbesorgter Lehrer, was ja normal ist. Mhm. Gerade als Lehrer hat man ja auch eine Verantwortung für die Kinder. Die Kollegen haben gesagt, das Patient ist kreislaufstabil, es gibt keine Probleme und da hat man uns herbestellt, um uns wieder frei zu machen. Na?
Und dann sind sie ja wieder eingetrudelt. Dann
sind wir da eingetrudelt.
Wir haben ja gesagt, die haben ja eine extra Runde für uns nur gedreht, dass wir hier nochmal richtig beeindruckt sind.
Das dürfen wir Chef nicht sagen.
Ja. Aber wir waren beeindruckt, wo wir angekommen sind. Dann haben wir diese zwei riesigen Baukräne hier gesehen und haben gedacht, um Gottes Willen, wie wollen die hier starten und landen? Und dann haben wir euch hier rausscheppern sehen und das war schon...
Die Kräne sind schon relativ nah dran, aber es sind freigegeben. Also auch da kommt das Luftfahrtbundesamt, prüft die Behörden ein, gibt es auch Auflagen. Mhm. Laut Behörde war alles gut. Na, und die stören uns also weiter nicht. Na, das ist halt...
Ihr passt dann euren Flugweg quasi an.
Also wir haben ja quasi einen Sektor wurde gesperrt, einen Einflugsektor, den dürfen wir nicht mehr nutzen, solange die Kräne stehen. Und dann fliegen wir eben von den anderen Sektoren an, die uns freigegeben sind. Ne?
Cool.
Ja.
Es ist alles übelst interessant.
Funktioniert.
Und du hast es gesagt, ihr seid drei TC-Hams hier. Hm. Was habt ihr für ein Dienstsystem? Also habt ihr da auch mal freie Tage oder seid ihr wirklich immer da?
Also als Dienstplaner muss ich natürlich sagen, wir haben sie freie Tage, dann haben einen sehr guten Dienstplan. Ne? Nee, auch da unterliegt man halt eine Flug- und Ruhezeit. Ne? Ja. Muss man sich so vorstellen wie bei den LKW-Fahrern, die haben ja auch ihre Lenkzeiten. Mhm. So haben der Pilot, also die Flight Crew, das ist der Pilot, noch TC Hems, sogar eine Flugdienst- und Ruhezeiten, die wir einhalten müssen. Und bei Flugtagen oder Arbeitstagen, die über 14 Stunden gehen, ne, also jetzt ab April bis September geht das meist, dürfen wir maximal 4 Stunden fliegen und müssen da, 4 Stunden, das war schön, 4 Tage fliegen am Stück und danach müssen wir 48 Stunden Ruhezeit einhalten. Ne? Im Winter, also quasi bei Dienstagen unter 14 Stunden, dürfen wir 7 Dienste am Stück quasi arbeiten und dann mindestens 48 Stunden Ruhe. Das heißt, jetzt hochgerechnet bei 3 Mann, im Winter 7 Tage arbeiten, 14 Tage frei und im Sommer 4 Tage arbeiten, 8 Tage frei.
Na? Okay, also du hast heute Dienst, hast du morgen wieder Dienst?
Ich habe jetzt 4 Tage Dienst.
4 Tage am Stück und dann hast du 2 Tage frei?
Ne, ich habe dann, wir sind ja 3 Mann, ja. Also das ist minimal, ja. Ich hätte dann 4 Tage frei, aber da ich in der Leitungssituation oder Position bin, hast du immer noch ein paar Termine noch, zum Beispiel irgendwelche Verhandlungen oder Geschäftsführer treffen. Ich bin auch in einer Kommission, Arzneimittelkommission oder Hygienekommission, da gibt es Treffen, allen drum und dran, ETH-Workshop, also es ist nicht nur die Fliegerei, es sind ja viele, es gibt auch Bürotag, wo du dann quasi Material bestellst, unser Hygienebeauftragter macht der Hygienetag, unser MBGler, der Thomas macht dann seine Gerätechecks, seine Wartungsaufgaben mit den ganzen Firmen.
Ne? Du hast ja noch Zeit für Urlaub und krank?
Na klar. Also krank werden wir nie. Wir haben den schönsten Job der Welt, da wird keiner krank. Also
wirklich, ich schau das immer wieder jetzt hier.
Unser Krankenstand ist wirklich minimal. Ja. Wirklich minimal.
Na, ihr habt ja auch Bock. Also das ist ja auch wieder so ein Job wie bei der Feuerwehr. Ihr seid ja nicht hier, um zu arbeiten, sondern ihr seid hier, weil das total geil ist.
Also keine Arbeit, das ist quasi wie eine Familie auch.
Ja, ne? das ist wirklich beeindruckend. Auch wo ich in Jena war gewesen, dann wurde gemeinsam gefrühstückt und da wurde gemeinsam geredet und da kam der Arzt. Und, also das ist total familiär, also praktisch wie auf der Feuerwehr.
Und das unterstattet uns egal, Pilot, Notstand, Professor, alles auf Augenhöhe. Und das ist das Schöne
cool.
Der ganzen
Sache. Das ist schön, ne? Das ist wirklich cool.
Jeder hat seine Profession, jeder weiß, in welchen Rahmenbedingungen er sich bewegen kann, aber immer auf Augenhöhe. Und das ist das Gute. Und so muss es auch laufen, meines Erachtens. Und das ist quasi auch wahrscheinlich auch das Rezept für eine gute Ehe. Ne? Wie auch hier auf Arbeit, das passt hervorragend. Und das seit Jahren.
Ne? Es gibt ja auch so Menschen, die sind mit Gegenständen verheiratet.
Wir nicht.
Ne?
Also,
ja,
ist klar. Also Hubschrauber habe ich noch nicht draufstehen. Und,
ne? Da bist du ja ordentlich angemalt, ist kein Hubschrauber dabei?
Nee. Also was wir finden, aber kein Hubschrauber. Also so weit geht es dann auch nicht. Ne? Ich liebe meinen Job. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hat Hubschrauber auf dem Körper drauf, aber ich noch nicht.
Ne? Noch. Erst wenn die Winde da ist.
Na, mal schauen.
Ne? Das wird aber ein großes Tattoo, das ist ein großer Hubschrauber.
Bauch. Ne? Bauch. Keine Ahnung. Nee, bis jetzt noch nicht geplant. Ne? Das reicht erst mal.
Jetzt doch mal.
Geil. Ja. So, dann würde ich sagen, wir müssen mal noch unser Gewinnspiel auswerten.
Genau, erstmal danke, dass ihr da alle mitgemacht habt und die Frage beantwortet habt. Und es war die Rettungssäge.
Die, für das Dach.
Ne? Genau, für das Dach. Das war die richtige Antwort. Und die Lina hat gewonnen. Die Lina wird angeschrieben bei über Instagram und die Lina kriegt natürlich ihr Package geliefert.
Herzlichen Glückwunsch, Lina.
Ja, Lina. Wir hoffen, du freust dich sehr darüber und hast viel Spaß damit. Und jetzt trotzdem nicht aufhören zuzuhören. Die Folge ist wieder extrem spannend gewesen, fand ich. Also ja, wirklich.
Wollen wir da Lina noch einen Aufkleber vom Christoph 46 mit reinlegen ins Paket?
Ja? Lina, willst du? Oh. Lina hat genickt.
Okay, alles klar. Kriegt Lina auch noch was. Lina, dann versprochen,
kriegt Lina
noch
was vom Hubschrauber. Cool ist das ja?
So, und dann Trommelwirbel.
Die neue Frage bezieht sich auf unseren letzten Podcast aus dem Wald.
Genau, der letzte Podcast, und da ging es um ein Gespräch mit einem Gegenstand, sag ich mal. Und zwar, wenn so ein Baum umgeschmissen wird, gefällt wird, dann wird vorher irgendwas gemacht. Und wie das heißt, das ist praktisch die Frage. Das schreibt ihr uns bitte und auch dann könnt ihr was gewinnen. Jetzt kein Aufkleber vom Hubschrauber, sondern tatsächlich nur was von der Feuerwehr in Gera oder getragene Socken vom Björn, je nachdem, was ihr wollt. Weil die noch schmutzig sind aus dem Wald. Hast du die gewaschen oder weggehauen?
Nee, die habe ich gewaschen, sag mal.
Okay, also Frage verstanden. Wie heißt das, was man macht, bevor man den Baum umschmeißt? Und nicht, was weiß ich, das Gestrüpp wegschneiden, sondern gibt es einen Fachbegriff dafür? Das schreibt ihr uns und ja, viel Glück.
Schreibt uns!
Ja, wir hatten hier auf jeden Fall eine schöne und interessante Zeit. Wir werden uns bestimmt noch mal um den Rettungshubschrauber, um den Christoph 46 rumschnurcheln. Warum heißt denn der eigentlich
ja,
so?
Ja, eigentlich, warum Christoph?
Bist du dieser Christoph und bist 46 Jahre, oder was ist hier los?
Als Alter schon wirklich 46, ja. Aber sagt's gehen. Das, ja. Weil wir quasi MotoGP haben. Ne? 46, der beste Rennfahrer der Welt. Ach so, ne? Nein, natürlich nicht, war ein Spaß. Ne? Also Christopher Rose ist der heilige Patron. Ne? Deswegen, ich glaube, der Luftrettung, glaube ich sogar. Ne? Ganz genau, ich glaube, der heilige Patron da. Luftrettung, google mal.
Ja, wir googeln mal.
Deswegen heißen alle Hubschrauber Christoph, also alle. Und die Nummer quasi 46 ist für den Standort Zwickau. Ne? Ah, ja. Also da bleibt auch, egal welcher Betreiber hier ist, 46 ist quasi die Zahl für Zwickau. Ne? Leipzig ist die 61, 63, Jena ist die 70. Und je nachdem, wer da bleibt, die Zahl.
Das ist der Schutzpatron der Reisenden, der Sankt Christophorus. Oh.
Da war ich ja gar nicht so falsch.
Nee. Ja. Und die Ortsbezeichnung, die Nummer, das stimmt. Und bei der Feuerwehr ist es halt der Florian, der heilige ja. Sankt Florian, der Schutzpatron der Feuerwehrleute. Und deswegen Christoph und Florian.
Perfekt.
Perfekt.
Klingt sehr gut miteinander.
Klingt ne? wie eine Beziehung. So. Ja. Christoph und Florian.
Wunderbar.
Traumpaar.
Ja. Ja, also wie gesagt, wir schnurchen jetzt nochmal um den RTH drumherum. Ich werde mir das auch alles nochmal angucken. Man ist ja an an Einsatzstellen bin ich ja auch oft, wenn da die Rettungshubschrauber landen. Da siehst du die von außen, aber mal so von innen mal angucken. Dieses Privileg nutze ich jetzt hier.
Krieg mal hin.
Oh, ist geil. Krieg mal hin. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier Gast sein durften. Es hätte ja jetzt auch passieren können, dass dein Piepser wieder geht und wir hätten hier alleine am Tisch gesessen.
Ihr habt doch die Leitstelle angerufen, ne? Ja, ich mag das schon, ne?
Nein.
Betriebswirtschaftlich nicht gut. Ne?
Den Leuten geht's einfach gut und wir freuen uns auch, dass
das immer glücklich ist. Ja. Da sind wir glücklich, ne?
Aber was mir noch einfällt, Björn, falls du es nicht wusstest, im Hubschrauber, wo der Pilot sitzt, auf welcher Seite, weißt du das?
Der sitzt, ich habe vorhin zugehört, warte, der sitzt rechts.
Ja. Warum? Also...
Na, weil links der Daniel rausguckt.
Weil, guck mal, Backbord und Steuerbord. Rechts so. Ist Steuerbord.
Ah, wie ist das nicht beim Schiff so?
Das ist wirklich von der Seefahrt. Das ist wirklich genau. So, ja.
Ja, deswegen, das wäre eine geile Frage gewesen.
Ah.
Verdammt.
Na, vielleicht das nächste Mal, ja.
Aber ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das war jetzt praktisch wie heißt die Kategorie? Brandlehre.
Ist es Fluglehre jetzt. Ne?
Aber wir können ja nochmal wegen den Kabelkater fragen. Ne?
Kabelkater.
Das gucken wir uns an.
Ja.
Nee, also vielen Dank für deine Zeit.
Ja. Das war sehr
wirklich
gerne.
Mega. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wünschen allzeit guten Flug. Sagt man das so? Gibt es da im Wald?
Many happy landings, sagt man.
Many happy landings. Also ihr strahlt immer beim Landen.
Genau.
Okay. Ne? Wir auch.
Dann ganz viel Spaß mit der neuen Maschine, viel Spaß bei der Ausbildung. Ja. In Pfaffenhofen ist das, hast du gesagt?
Nee, wir sind jetzt in Ohlstadt bei Murnau. Also wie gesagt, in Bad Tölz ist quasi ein Ausbildungszentrum der Bergwacht und wir haben jetzt Ausbildung bei Murnau.
Aber das gibt schlimmere Orte, um eine Ausbildung zu machen.
Definitiv. Aber wir müssen noch ein bisschen schwitzen.
Deswegen ist das so braun hier.
Ja, auch das.
Also ganz viel Spaß, ganz vielen, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Also es war wirklich mega interessant. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also ich habe viele neue Dinge erfahren, obwohl ich ja schon mal hier war. Da war der Hubschrauber noch rot, wo ich immer mitgeflogen bin.
Kenne ich nicht.
Schon ein paar Jahre her, ich weiß. Ja, also Vielen, vielen, vielen Dank.
Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank auch an euch.
Wir werden immer winken. Wink zurück.
Ja. Werden wir sehen.
Tschüssi.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Das war Laberfeuer. Bis zum nächsten Einsatz. Tschüss. Ding, ding. Was hast du für Socken angehört?
Ah! Warte. Na, was ist es?
Hulk.
Richtig.
Beide Seiten, oder?
Beide Seiten Hulk heute.
Wunderbar, geil.
Ich habe Armani-Socken an. Aber aus der Türkei.
Auf der Zoll hört mich mit.
Die sind noch eingeflogen.
115 Euro geht schon.
Gut, dann schöne Ciao. Woche. Bis dann.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Laberfeuer, der Podcast der Feuerwehr Gera. Hört uns auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Abonniert und lasst gern ein Like da. Bis zum nächsten Mal.